Das Thema heute Nachmittag heißt 1. Korinther 12 bis 14, die geistlichen Gaben. Auf der Einladung stand geschrieben, der Apostel Paulus gab in drei zusammenhängenden Kapiteln eine umfassende Darstellung der geistlichen Gaben und ihrer praktischen Ausübung. Ein gründliches Studium dieser Kapitel hilft, Gottes Gedanken im Blick auf den persönlichen Dienst für den Herrn besser zu verstehen. Zudem erleichtert es die wichtige Aufgabe in der heutigen Zeit, zwischen echten Gaben und imitierten Gaben klar zu unterscheiden. Das ausgeteilte Skript umfasst den Text dieser drei Kapitel. Der Bibeltext hier von 1. Korinther 12 bis 14 entstammt der alten Elberfelder Übersetzung und wurde von mir leicht revidiert und dem Mehrheitstext angepasst. Der Mehrheitstext, das ist der Text, der abgestürzt wird durch 90% der etwa 5300 Handschriften des Neuen Testaments, die wir heute haben. Die zeigen eine unerhörte Einheit auf, und das ist darum auch ein wichtiges Argument, dass dieser Mehrheitstext eben den ursprünglichen Text wiedergibt. Ich habe dann diesen Text versehen mit gegen 80 kommentierenden Fußnoten. Sollen wir also Vers für Vers durch diese Kapitel hindurchgehen? Durch diesen Brief, den Paulus im Jahr 54 aus Ephesus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hatte. Die Gemeinde war in Unordnung und so musste vieles hier geklärt werden, Punkt für Punkt. In den Kapiteln 12, 13 bis 14 haben wir einen Themenblock vor uns, was ja gerade auch so deutlich eingeführt wird in Kapitel 12, Vers 1, wo es heißt, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. In Kapitel 15 geht es dann um das Thema der Auferstehung. Dort beginnt also wieder ein neuer Themenblock. So bilden also diese drei Kapitel eine ganz klare Einheit. Es ist allerdings so, dass jedes dieser drei Kapitel, 12, 13, 14, einen ganz besonderen Charakter trägt und eine besondere Thematik vor sich hat. Wir können diese drei Kapitel überschreiben mit den drei Namen des Heiligen Geistes, wie wir sie in 2. Timotheus 1, Vers 7 finden. Paulus sagt dort zu Timotheus, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir werden sehen, in 1. Korinther 12 wird uns besonders vorgestellt der Geist der Kraft. Hier wird auch betont die Vielfältigkeit, wie der Heilige Geist wirkt. In Kapitel 13 haben wir dieses wunderbare Kapitel über die Liebe, über die göttliche Liebe. Und da passt der zweite Name, der Geist der Liebe. In 1. Korinther 14 geht es darum, dass die Gaben in der Gemeinde sinnvoll eingesetzt werden sollen. Und zwar immer mit dem Blick auf den anderen, damit der andere weitergeführt, auferbaut, geistlich eben weitergeführt wird. Und da muss man noch etwas besonnen sein und sich gut überlegen, was nützt eigentlich etwas und was nützt nichts. Paulus erklärt dort, dass man am Verstand erwachsen sein soll und nicht Kinder am Verstand. Und da passt genau der Name des Heiligen Geistes, er ist ein Geist der Besonnenheit. Man kann auch übersetzen, außer Besonnenheit ein Geist der Selbstbeherrschung oder des gesunden Sinnes. So passt das also ganz wunderbar zu diesen drei Kapiteln. Der Geist der Kraft, der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit. Wir lesen nun die ersten drei Verse in 1. Korinther 12, die ich überschrieben habe mit Vorbemerkungen zum Thema. Was aber die geistlichen Wirkungen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Heiden wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Also, Vers 1 macht deutlich, hier geht es um das Thema der geistlichen Wirkungen. In der Fußnote 1 habe ich erklärt, im Grundtext steht hier griechisch Pneumatikos. Das bedeutet geistlich. Und da müssen wir ergänzen im Deutschen, geistliche Wirkung oder geistliche Offenbarung, also wie sich der Heilige Geist entfaltet, geistliche Offenbarung oder geistliche Gabe. Ich habe hier Wirkungen geschrieben und nicht Gabe. Und zwar werden wir noch gleich sehen, in 1. Korinther 12 geht es eigentlich nicht um das Thema, welche Gaben der Heilige Geist gibt, sondern es geht um das Thema, wie der Heilige Geist durch die bereits gegebenen Gaben wirkt. Also es geht hier ganz speziell um die geistliche Wirkung, die geistlichen Wirkungen. Und da sagt der Apostel Paulus, das ist ein Thema, wo die Gläubigen Klarheit darüber haben sollten. Das ist also ein fundamentales Thema für das Christenleben. Ich möchte nicht, dass ihr unkundig seid. Nun, wenn es um geistliche Wirkungen geht, will der Apostel klar machen, dass geistliche Wirkungen des Heiligen Geistes sind von ganz anderer Art als geistliche Wirkungen im Heidentum. Denn hier geht es um den Heiligen Geist und nicht um die unreinen oder bösen Geister. Und darum erklärt der Apostel, ihr mögt euch erinnern, als ihr früher eben Heiden wart, da habt ihr auch geistliche Kräfte, Wirkungen erlebt. Die Götzenbilder selber sind zwar nichts, ist nur Materie, stumme Götzenbilder, und trotzdem haben sie in Verbindung mit diesen Kulten erlebt, dass hier unsichtbare geistliche Wirkungen da sind. Und zwar heißt es, dass ihr zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, so wie ihr irgend zu ihnen hingerissen wurdet. Das ist das Typische, diese Passivität, und der Mensch wird einer anderen Macht ausgeliefert, die ihn so richtig in Bewegung bringt. Passivität ist etwas ganz Grundsätzliches, grundsätzlich Wichtiges in den heidnischen Kulten. Zum Beispiel im Hinduismus, im Yoga, übt man mit diesen Übungen, dass der Geist des Menschen mit der Zeit passiv wird. Darum sind diese Übungen auch ganz, ganz langsam, die dürfen nicht schnell gemacht werden. Die sind so angelegt, dass der Geist des Menschen durch ein längeres Training immer mehr passiv wird. Dann kann nämlich ein anderer Geist aktiv werden. Und das ist das Ziel. Wenn man lange Yoga-Übungen macht, wird man am Schluss sogar eine Phase erreichen, wo man Visionen bekommt. Aber das ist nur eine dieser Arten, wie man passiv werden kann. Man kann das Gleiche auch auf ganz andere Weise bekommen, nämlich durch den Gebrauch von Drogen. Darum viele Stammesreligionen, in vielen Stammesreligionen spielen Drogen, wie zum Beispiel bei indianischen Stämmen, eine wichtige Rolle. Der Schamane, der Zauberer nimmt Drogen, um damit eben in einen Zustand der Passivität zu kommen. Und dann ist man ideal, eben haben wir die idealen Voraussetzungen, dass ein anderer Geist die Kontrolle übernimmt. Man kann das aber auch zum Beispiel mit harten, monotonen Rhythmen erreichen. Das ist das, was seit Alters in afrikanischen Stämmen besonders geübt wird. Der Schamane wird dort stundenlang dem Tamtam ausgesetzt. Auch das macht den menschlichen Geist passiv. Und dann wird der Schamane so richtig von geistlichen Mächten mitgerissen. Das hatten die Korinther auch erlebt. Dass ihre Religion, die sie früher hatten, das war nicht einfach nichts. Sondern da waren Wirkungen. Aber typisch, sie sind passiv, sie werden so gewissermaßen mitgerissen von einer Macht. Und das ist ganz anders im Christentum. Da haben wir nach 2. Timotheus 1, Vers 7 eben einen Geist der Besonnenheit oder der Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist führt uns gerade dahin, dass er uns hilft, uns selber zu beherrschen. Weiter. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand im Geist Gottes redend Jesus verflucht nennt. Im Geist Gottes, Fußnote 2 erklärt, das heißt in der Kraft. Das ist die griechische Ausdrucksweise, um zu sagen, im Geist, das heißt, der Geist ist die Kraft. Der Heilige Geist erniedrigt also nie die Person des Herrn Jesus. Auf der anderen Seite ist es eben typisch, der Heilige Geist gibt der Person des Herrn Jesus die Herrlichkeit. Und es kann niemand Jesus Herrn nennen, als nur ihm, also in der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt am Vorabend der Kreuzigung. Und da hat er den Jüngern gesagt, Johannes 16, Vers 14, er wird mich verherrlichen. Also der Heilige Geist, der selber Gott ist, dem Vater und dem Sohn gleich, gleich was seine ewige Existenz anbetrifft, seine Allmacht, seine Allgegenwart. Er will nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern speziell den Sohn. Das ist der Ratschluss Gottes. Der Heilige Geist will den Sohn verherrlichen. Also man kann merken, im Heidentum ist dieses passive Mitgerissenwerden typisch. Und im Christentum, da wird die Person des Sohnes Gottes verherrlicht. Und darum, sobald in der Verkündigung nicht der Sohn in besonderer Weise im Zentrum steht, dann muss man aufhorchen. Der Geist Gottes spricht nicht besonders viel von sich, sondern vom Sohn. Ganz wichtig. Und zwar von seiner Autorität. Die wird hier besonders vorangestellt. Jesus Herr nennen. Ich habe diese Anekdote auch schon erzählt, denke ich. Ein indischer Evangelist war am Bahnhof und musste lange warten. Da wollte er die Zeit ein bisschen mit Predigen ausnützen. Er hat begonnen zu evangelisieren, oder wollte er beginnen zu evangelisieren. Da kommt ein Moslem und sagt ihm, die Bibel ist falsch. Wieso? In der Bibel steht, man kann nur im Geist Gottes sagen, Herr Jesus. Stimmt das? Ja, das stimmt. Jetzt hör mal gut zu. Ja? Herr Jesus. Die Bibel ist falsch. Habe ich den Heiligen Geist? Nein. Siehst du? Ich kann Herr Jesus sagen. Und dann hat er gesagt, ja gut, wart mal ein bisschen. Und hat die Leute auf dem Bahnhof herbeigerufen, kommt mal alle her, da steht jemand, der möchte euch ein Bekenntnis ablegen. Und dann ist der Muslim verschwunden. Es geht nicht darum, dass man sagen kann, Herr Jesus. Es geht darum, dass man, wenn man das sagt, wirklich meint, der Herr Jesus ist die Autorität in meinem Leben. Und das kann man nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir Menschen würden uns nie der Autorität des Sohnes Gottes beugen. Aber es ist doch bedenkenswert, während in den Evangelien, wo der Herr Jesus beschrieben wird als der erniedrigte Christus, meistens gesprochen wird über Jesus, so finden wir ab Auferstehung, Himmelfahrt und Verherrlichung zu Rechten Gottes, Apostelgeschichte 1, finden wir dann den so häufigen Gebrauch Herr Jesus oder Herr Jesus Christus. Und da sollte man sich schon auch Gedanken machen, wenn man dauernd über den Sohn Gottes spricht als Jesus, 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 warum eigentlich nicht Herr Jesus? Weil er ist der verherrlichte Herr, der jetzt den Platz eingenommen hat als Mensch und Gott zu Rechten des Thrones im Himmel. Und wir wirken hier auf der Erde unter seiner Autorität. Und wenn wir ganz bewusst, nicht einfach als Gewohnheit, so als leere Gewohnheit, sondern ganz bewusst eben ihn nennen, Herr Jesus, dann drückt das eben das aus, was der Heilige Geist auch in uns wirken möchte. Also, diese beiden Hauptpunkte haben wir hier in den Vorbemerkungen zum Thema Verse 1 bis 3. Jetzt gehe ich weiter zu 4 und folgende. Diese Verse habe ich überschrieben mit Vielfalt der Gaben, Dienste und Wirkungen. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben. Aber es ist derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten. Und doch ist derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen. Aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wir haben hier drei wichtige Ausdrücke. Gnadengaben, Dienste, Wirkungen. Sie sind nicht dasselbe, aber sie hängen eng miteinander zusammen. Und sie werden hier gleich verbunden mit dem dreieinen Gott. Es wird in Verbindung mit diesen drei Ausdrücken wird gesprochen über den Geist, über den Herrn und dann über Gott. Übrigens ist im Alten Testament ein Ausdruck, der eben besonders Gott bezeichnet. Ja? Und wenn man im Judentum über Jahwe spricht, benutzt man den Ausdruck Herrn. Ja? Aber im Neuen Testament wird besonders der Sohn mit diesem Ausdruck Herr bezeichnet. Das betont eben seine Autorität, aber auch seine Gottheit. Es geht hier aber um den dreieinen Gott. Und darum wird gesprochen über Geist, Herr, Gott. Nun, der Ausdruck Gnadengaben, habe ich in der Fußnote 4 erklärt, entspricht griechisch Charisma. Von diesem Ausdruck leitet sich übrigens der heutige Gebrauch oder Ausdruck charismatisch oder charismatische Bewegung ab. Charisma bedeutet einfach Gnadengeschenk, unverdientes Geschenk. Charis bedeutet Gnade. Und Charisma ist die Gnadengabe, das unverdiente Geschenk. Das kann bezeichnen spezielle Begabungen, die Gott gibt. Aber ich habe hier auch noch verwiesen auf Römer 6, Vers 23. Sollte jeder auswendig kennen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das ewige Leben wird dort als Charisma bezeichnet. Also in dem Sinn ist jeder, der ewiges Leben hat, ist charismatisch, ja? Ja, aber eben, man merkt, die Reaktion zeigt, dass der Ausdruck charismatisch hat eine ganz neue Bedeutung bekommen, eine sehr eingegrenzte Bedeutung. Denn man meint damit insbesondere übernatürliche Begabungen. Aber der biblische Gebrauch ist viel, viel weiter. Er meint einerseits übernatürliche Begabungen wie Sprachenreden, Heilungen und so weiter, aber auch Begabungen wie Hilfeleistungen. Auch die werden als Charisma bezeichnet. Aber dann auch das ewige Leben und in 1. Korinther 7 geht es um die Frage, soll man heiraten oder nicht? Und der Apostel Paulus erklärt, natürlich ist Heiraten eine gute Sache. Aber wenn jemand von Gott einen speziellen Weg geführt wird der Ehelosigkeit, dann hat er besondere Vorteile im Dienst für den Herrn, weil er dann von manchen Pflichten entbunden ist und so Dinge tun kann, die ein Verheirateter nicht gleich tun könnte. Und dann erklärt Paulus in 1. Korinther 7,7: Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie auch ich selbst. Er hatte den Weg der Ehelosigkeit gewählt. Aber nicht, weil er ans Zölibat geglaubt hätte oder die Ehe verachtet hätte, sondern weil Paulus eben einen ganz schwierigen Dienst tun sollte, den er so in der Weise nur tun konnte als Unverheirateter. Und dann sagt er, aber ein jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also es ist ein Charisma von Gott, wenn man den Weg der Ehe gehen darf, und es ist ein Charisma von Gott, wenn er uns die Kraft gibt, wegen dem Dienst für Gott, den Weg der Ehelosigkeit zu gehen. Also, da wird man auch schon charismatisch, ja? Wenn man geheiratet ist oder eben nicht verheiratet ist. Ja, das wollte ich einfach zeigen, um deutlich zu machen, wie weit dieser Begriff in der Bibel ist und wie stark man ihn heute eben verengt hat gegenüber dem biblischen Sprachgebrauch. Dann haben wir aber außer Gnadengaben, und jetzt in 1. Korinther 12 bis 14 geht es hier um spezielle Begabungen, die Gott den Erlösten gegeben hat, um ihm zu dienen. Aber Begabungen, die sie nicht verdient haben. Eben unverdiente Gaben. Dann haben wir den zweiten Ausdruck, Dienste, und schließlich Wirkungen. Nicht wahr? Wir können uns vorstellen, zwei haben die gleiche Gnadengabe. Sie sind beide Evangelisten. Aber das heißt nicht, dass sie den gleichen Dienst tun. Ja, der eine kann als Evangelist, sagen wir, zum Beispiel öffentliche Vorträge halten, und der andere geht als Evangelist auf den Marktplatz und spricht mit den Leuten. Sie haben die gleiche Gnadengabe, aber sie tun in diesem Fall unterschiedliche Dienste. Also die Dienste sind auch eine Vielfalt, die Gott wirkt. Verschiedenheiten von Gnadengaben, es gibt da eine Fülle von verschiedenen Begabungen, aber es gibt dann auch Verschiedenheiten von Diensten, die eigentlich noch größer ist als die Verschiedenheit von Gaben. Denn mit einem derselben Gabe kann man ganz unterschiedliche Dienste tun. Und schließlich, drittens, es sind auch Verschiedenheiten von Wirkungen. Ja, wir können uns vorstellen, ein Evangelist oder zwei Evangelisten, sie haben beide die gleiche Gnadengabe. Und sie gehen beide auf den Marktplatz und sprechen mit den Leuten. Sie tun den gleichen Dienst. Aber sie tun das trotzdem ganz unterschiedlich. Die Art und Weise, wie der Heilige Geist durch diese Menschen, durch diese Evangelisten wirkt, ist in jedem Fall wieder anders. Das heißt, auch da gibt es eine Verschiedenheit von Wirkungen. Und diese ganze Fülle kommt eben von Gott. Verschiedenheiten von Gnadengaben, derselbe Geist. Verschiedenheiten von Diensten, derselbe Herr. Verschiedenheiten von Wirkungen, derselbe Gott. Und wichtig, dieser Gott wirkt das alles in allen. Das sollte man eigentlich auch noch unterstreichen, in allen. Es gibt also im Christentum nicht eine Einteilung in die Aktiven und die Passiven. Oder in den Klerus und die Laien. Oder in den Pfarrer und das Volk. Oder man kann das noch anders unterteilen. Letztlich kommt es immer aufs Gleiche heraus. Nein, Dienst für Gott ist für alle. Und Gott will wirken durch alle Erlösten. Das ist genau das Thema, was die Reformatoren neu entdeckt haben aus der Bibel. Sie nannten das allgemeine Priestertum. Sie merkten, das stimmt ja gar nicht, was uns jahrhundertelang gelehrt wurde. Es gibt gewisse Gläubige, die sind Priester, die haben eine besondere Stellung, und dann gibt es die Laien. Nein, nach der Bibel, 1. Petrus 2, alle Erlösten sind Priester und sollen Gott dienen. Und hier haben wir dieses Prinzip auch, derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Vers 7 unterstreicht dies nochmals, einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Nicht einigen, einem jeden. Also jeder einzelne Erlöste ist berufen zum Dienst und der Heilige Geist möchte durch ihn wirken. Hier haben wir nun diesen Ausdruck Offenbarung des Geistes. Also wie sich der Heilige Geist durch seine Wirkung mitteilt, spürbar, erlebbar macht. Darum habe ich eben in Kapitel 12, Vers 1 angegeben in der Fußnote, was aber die geistlichen Wirkungen oder die geistlichen Offenbarungen anbetrifft. Der Ausdruck Offenbarung habe ich eben von Vers 7 hergeleitet. Weil hier steht wirklich Offenbarung des Geistes. Also so, wie der Heilige Geist sich mitteilt durch seine Wirkungen. Und da wird betont, wenn der Geist Gottes das tut, tut er es immer so, dass es nützlich ist. Es muss anderen dienlich sein, zum Nutzen gegeben. Nun kommt Verse 8 bis 11 eine Liste mit 9 Gnadengaben. Gleich im Titel Liste mit 9 Gaben habe ich eine Fußnote. 5. Weitere Listen von Gnadengaben. 1. Korinther 12, 28 bis 30. Römer 12, 6 bis 8. Epheser 4, 11 bis 12. Keine der Listen ist vollständig. Aber die verschiedenen Listen, zum Teil überschneiden sie sich oder ergänzen sich in jedem Fall. Also diese Liste hier ist nicht eine vollständige Auflistung, sondern es soll einfach so beispielshaft jetzt gezeigt werden, wie das aussieht mit den Gnadengaben und mit der Verschiedenheiten von Gnadengaben und Verschiedenheiten von Wirkungen. Vers 8. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Übersetzung der Sprachen. Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also die 9 Gaben sind das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, und damit ist eben gemeint ein ganz besonderes Maß an Glauben. Glauben haben ja alle Erlösten, sonst wären sie nicht erlöst. Nur durch Glauben werden wir errettet. Aber das sind zum Beispiel Leute, wie wir sie kennen aus der Missionsgeschichte, die sich durch einen ganz besonderen Glauben, ein ganz besonderes Vertrauen in Gottes Fürsorge eben ausgezeichnet haben. Wie zum Beispiel der Waisenvater von Bristol und viele andere, die so ein Maß von Vertrauen gehabt haben, wie das der normale Christ nicht hat. Und da liegt eine besondere Gnadengabe vor. Also, jetzt haben wir 1, 2, 3. Viertens, Gnadengaben der Heilungen, dann Wunderwirkungen, dann Weissagung, in der Fußnote habe ich geschrieben, oder Prophetie. Auf Deutsch hat man zwei Wörter, Weissagen oder Prophetie. Aber es ist auf Griechisch immer das Wort, immer dasselbe Wort. Auf Französisch kennt man zum Beispiel nicht diese zwei Ausdrücke, Weissagen und Prophetie. Da steht immer Prophetie. Ja? Und so ist es auch später im Text von 1. Korinther 12 bis 14. Wenn Weissagung steht, ist das immer gleich das gleiche Wort wie Prophetie. Einem anderen aber Unterscheidungen der Geister. Und dann weiter verschiedene Arten von Sprachen. Fußnote 8 erklärt, im Griechischen steht das Wort Glossa. Glossa bedeutet Sprache, Fremdsprache oder auch Zunge als Organ. Eben, weil die Zunge als Organ ist ja ganz wesentlich, damit wir überhaupt sprechen können. Ohne Zunge funktioniert die Kommunikation nicht. Und hier in 1. Korinther 12 bis 14 meint es nie das Organ, sondern immer die Sprache bzw. die Fremdsprache. Das ist gleich wie auf Französisch, da hat man auch das Wort langue, das bedeutet die Zunge im Mund, und andererseits die Sprache. Aber der Textzusammenhang macht immer deutlich, ob wir jetzt von Sprache reden oder eben von der Zunge als quicklebendiges Organ im Mund. Und noch eine weitere Gabe, Übersetzung der Sprachen. Bei Übersetzung habe ich Fußnote 9 hingesetzt oder Auslegung. Also das Wort bedeutet beides, reine Übersetzung des Textes oder Erklärung des Textes. In 1. Korinther 12 bis 14 werden wir sehen, geht es immer darum, dass eine Fremdsprache eben in eine andere Sprache übertragen wird. Und darum ist in diesem Zusammenhang natürlich besser, dass man sagt Übersetzung und nicht Auslegung. Nach diesen Beispielen von Vielfalt wird in Vers 11 erklärt, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Nun, wichtig, es heißt hier im Präsens, alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist. Ich habe in der Fußnote erklärt, die Verbform im Griechischen ist hier ein Durativ. Das bedeutet immer wieder, fortwährend. Also alles dieses aber wirkt immer wieder oder fortwährend ein und derselbe Geist. Auch nachher sind es Durativformen. Einem jeden insbesondere immer wieder austeilend, wie er will. Und merken wir, hier geht es nicht darum, dass eine Person eine Gabe vermittelt wird, sondern hier geht es darum, wie der Heilige Geist durch die existierenden Gaben ständig wirkt, ständig am Wirken ist. Also durch diese Gaben, das Wort der Weisheit, Heilung, Weissagung und so weiter, da wirkt der Heilige Geist beständig. Und zwar, eben wieder wie betont, nicht nur bei einigen, einem jeden. Darum habe ich das auch hier wieder unterstrichen. Und diese Wirkung teilt er aus, ständig. Und nun versteht man wieder, warum ich eben Kapitel 12, Vers 1 wiedergegeben habe, was aber die geistlichen Wirkungen betrifft. Eben weil es hier in Kapitel 12 besonders darum geht, wie der Heilige Geist dies alles wirkt durch die Gaben bei jedem Einzelnen. Und das tut er ganz souverän, wie er das möchte, wie er das will. Bei wie er will, habe ich in der Fußnote geschrieben, der Heilige Geist, also Gott, der Heilige Geist, ist eine Person. Eine Person besitzt Wille, Gefühl, und Handlungsfähigkeit. Ich habe es immer wieder gemerkt, wie Leute, wenn sie das Wort Person hören, dann denken sie, Person, das ist ein Mensch. Nein, eine Person ist nicht zwingend ein Mensch. Der Engel Gabriel ist auch eine Person. Aber der Engel Gabriel ist ein Mensch. Er ist nicht ein Mensch, sondern ein Engel. Und Gott ist Gott, aber er hat einen Willen, wie jede Person, als Mensch oder als Engel, einen Willen, ein Gefühl, und Gott handelt. Nicht wahr? Etwas, was keine Person ist, zum Beispiel ein Stuhl, hat keinen Willen, hat kein Gefühl. Auch beim Computer ist das so. Der Computer hat keinen Willen. Der macht das nicht, aber das ist nicht, weil er einen Willen hat, sondern einfach, weil das Programm so abgeht, ja? Er hat kein Gefühl und er kann nicht von sich aus handeln, ja? Er ist nur ein Instrument. Aber eine Person hat diese Eigenschaften. Der Heilige Geist besitzt Wille, wie er will. Er hat Gefühl. In Epheser 4, Vers 30 wird gesagt, betrübet nicht den Heiligen Geist. Und in Römer 15, Vers 30 wird gesprochen von der Liebe des Geistes. Und er selber ist ja nach 2 Timotheus 1, 7 ein Geist der Liebe. Und Handlungsfähigkeit, hier in unserem Vers heißt es, er wirkt und er teilt aus, einem jeden insbesondere austeilend. So ist eine Person, das ist ganz wichtig, weil die Zeugen Jehovas haben ja die Irrlehre, dass der Heilige Geist nur eine unpersönliche Kraft sei. Das ist nicht wahr. Und er ist Gott. In Apostelgeschichte 5 sagt Petrus zu Ananias, warum hast du den Heiligen Geist betrogen? Und erklärt gleich darauf, du hast nicht Menschen gelogen, sondern Gott. Also, dann ist der Heilige Geist Gott. Jetzt gehen wir weiter. Nun kommt das Thema ab Vers 12, der Leib Christi und die Gnadengaben. Ich lese, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib. Ist er deswegen nicht vom Leib, von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die Unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicher Ehre. Und unsere Nichtanständigen haben desto reichlichere Wohlanständigkeit. Unsere Wohlanständigen aber bedürfen es nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt, indem er dem Mangelhafteren reichlichere Ehre gegeben hat, damit keine Spaltungen in dem Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Nun kommt ein neues Thema hinein in das Thema der Gaben. Das wird jetzt verbunden mit dem Thema des Leibes. Zuerst wird erklärt, der menschliche Körper, das ist eine Einheit. Das ist etwas für sich. Aber diese Einheit besteht aus einer Vielfalt. Denn der Körper hat viele einzelne Glieder. Aber trotz dieser Vielfalt ist es eben doch eine Einheit. Ja, darum wird das so wieder umgekehrt. Alle Glieder des einen Leibes, aber obgleich viele, ein Leib sind. Und nun kommt die Übertragung, also auch der Christus. Jetzt merken wir, der Leib wird hier mit dem Christus verglichen. Aber was meint das, der Christus? Ich habe in Fußnote 15 erklärt, Christus bedeutet, oder mit Artikel, der Christus hier, bedeutet der Leib. Das bedeutet, Christus vereinigt mit den Erlösten der Gemeinde. Nicht wahr? In Epheser 3, 4 bis 6 beschreibt Paulus das Geheimnis des Christus. Und das Geheimnis des Christus ist der eine Leib, der besteht aus Christus und den Erlösten. Ich lese Epheser 3, Vers 4. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Jetzt wird es erklärt, dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte, wörtlich sogar Mitleib und Mitteilhaber seiner Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also das Geheimnis des Christus ist, die zum Glauben gekommenen Heiden sind nun mit den bekehrten Juden zusammengefügt worden zu einem Leib. Mit Leib, ja? Und da sehen wir nun, das Ganze, der ganze Leib Christi wird hier auch genannt der Christus. Also der Ausdruck Christus oder Messias bekommt im Neuen Testament eine neue Bedeutung. Es meint Christus, der sich verbunden hat mit allen Erlösten. Den Erlösten der Gemeinde. Das war im Alten Testament nie mitgeteilt. Das Wort Messias bedeutete immer den Sohn Gottes. Und jetzt plötzlich wird dieses Wort erweitert. Das meint der Sohn Gottes verbunden mit den Erlösten. In 1. Korinther 1, 13 habe ich auch noch angegeben. Dort wird das erste Problem in Korinth angesprochen. Und Paulus sagt in Vers 10, er hört, dass es Spaltungen gibt in Korinth. Vers 12, ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Also die einen betrachten sich als Anhänger von Paulus, das ist ein Glied, ja, am Leib Christi. Andere waren Anhänger von Apollos, wieder andere von Petrus, Kephas. Und andere sagten, ja, die Leute brauchen wir nicht. Wir sind nicht von Menschen abhängig, wir sind nur von Christus abhängig. Ich aber bin Christi. Und dann sagt Paulus, ist der Christus zerteilt? Das heißt, ist der Leib, der besteht aus Christus und allen Erlösten, ist der irgendwie entzweit, dass ihr das so aufteilen wollt? Auch da hat der Ausdruck der Christus diesen erweiterten Sinn. Also das mit dem menschlichen Körper verhält sich also so, wie es sich verhält mit Christus und den Erlösten. Man kann also sagen, Gott hat den menschlichen Leib so geschaffen, weil er schon vor Grundlegung der Welt diesen Plan hatte vom Leib Christi. Ja, es wird ja erklärt in Epheser 3, dieses Geheimnis war im Alten Testament verborgen und zwar verborgen in Gott, wird in den weiteren Versen gesagt, und es wird dort gesprochen von dem ewigen Ratschluss Gottes. Also das war Gottes erster Gedanke. Und Gott hat den menschlichen Leib, Adam, den er aus Acker, Erde erschaffen hatte, geformt, damit das letztlich ein Abbild ist von diesem Plan Gottes, Christus und seine Gemeinde. Das zeigt etwas von dieser Erhabenheit des Planes Gottes mit der Gemeinde. Ich lese weiter Vers 13. Denn auch in einem Geist, wieder in der Kraft von einem Geist, sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle zu einem Geist getränkt worden. Hier haben wir die Taufe des Heiligen Geistes. Dieser Ausdruck von Taufe mit Heiligem Geist finden wir in den Evangelien. Zuerst in Matthäus 3, bei Johannes dem Täufer. Er sagt, ich kann das ganz kurz aufschlagen, Matthäus 3, Vers 11, ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende, das ist dann der Messias, aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen, dessen Wurfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Hier wird gesprochen über Taufe mit Heiligem Geist. Aber es wird nicht erklärt, genau was das zu bedeuten hat. Ja? Aber halten wir mal diese Stelle offen. Man findet eine Parallelstelle dann in Markus 1, in Lukas 3, in Johannes 1. Ja, also viermal. Und jedes Mal ist es so, dass wir immer uns noch fragen, was meint das eigentlich ganz genau? Da haben wir vier Stellen. Die fünfte Stelle kommt vor in Apostelgeschichte 1, wo der Auferstandene kurz vor Pfingsten sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 5, denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Und dann kommt das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2. Der Heilige Geist kommt vom Himmel auf die Erde. Also irgendwie muss das Taufen mit Heiligem Geist etwas zu tun haben mit dem Pfingstereignis. Ja? Und dann die sechste Stelle, Apostelgeschichte 11, Vers 16. Da sind Römer Christen geworden. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. Und Petrus sagt in dem Zusammenhang, 11, Vers 16, ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Das ist eine Erinnerung von Petrus an Apostelgeschichte 1, Vers 5. Ja? Jetzt haben wir sechs Stellen. Und immer noch fragen wir, was ist es genau? Und jetzt kommt die siebte und letzte Stelle. 1. Korinther 12, Vers 13. Und die erklärt noch ein bisschen mehr. Wir haben nämlich gelesen, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Taufen bedeutet ja etwas in ein anderes Element hineinführen. Ja, wenn Johannes getauft hat mit Wasser, dann hat der menschliche Körper in das Element Wasser eingefügt. Ja? Und die Griechen brauchten das Wort Baptizo. Taufen brauchten sie zum Beispiel auch im Sinn von Färben. Weil man beim Färben Kleidungsstücke in die Farbe eintauchte, ein anderes Element hineinbrachte. Oder Es wurde auch verwendet zum Beispiel fürs Untergehen von einem Schiff, eben das auch in ein anderes Element eingefügt wurde. Und hier lesen wir, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Das heißt, Menschen, die früher Einzelwesen waren, werden in ein neues Medium, in ein neues Element eingefügt, in den Leib Christi. Will sagen, die Taufe mit Heiligem Geist bedeutet, dass ein Mensch, der sich bekehrt, ein Glied am Leib Christi wird. Ja, jetzt folgt daraus, wer nicht mit Heiligem Geist getauft ist, ist gar kein Christ. Denn ein Christ ist ein Glied am Leib Christi. Und es steht hier nichts von einer mystischen Erfahrung, wo man irgendwie passiv wird, ja, dabei. Ihr seid getauft. Und interessant, der Apostel Paulus sagt das von allen Korinthern. Er sagt nicht, die meisten unter euch sind geistgetauft. Er sagt, denn auch in einem Geist sind wir alle, habe ich wieder unterstrichen hier, dass alle zu einem Leib getauft worden. Und da kommt es eben nicht darauf an, ob man Jude war oder Grieche, es seien Juden oder Griechen. Kommt also nicht darauf an, woher wir kommen. Gott vereinigt das, was früher getrennt war, Juden und Heiden. Es kommt auch nicht darauf an, aus welcher sozialen Schicht wir kommen, es seien Sklaven oder Freie. Das ist alles nicht mehr wichtig in der Gemeinde. Und so sehen wir, wie dieser Ausdruck von der Taufe des Heiligen Geistes so verdreht worden ist in der jüngeren Vergangenheit. Überhaupt nicht das, was in der Bibel steht. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf Matthäus 3. Das gibt gerade nochmals einen Hammer. Und zwar heißt es hier, 3 Vers 11b, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Und wie viele Menschen gibt es in unserer Zeit, die beten um eine Feuertaufe? Und ich muss sagen, oh, wenn das nur nicht erhört wird, ja? Denn jetzt, Vers 12 kommt dazu, dessen Worfschaufel in seiner Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes der Täufer sagt, der Messias wird kommen und er wird nun aufräumen in Israel. Er wird unterscheiden zwischen denen, die Weizen sind, und denen, die Spreu sind. Den Weizen, das meint die wahren Gläubigen aus Israel, die wird er zusammenfügen, sammeln. So wie man den Weizen zusammenbringt, ja? Das entspricht der Taufe mit Heiligen Geist zu einem Leib. Und die Spreu wird verbrannt, das ist die Taufe mit Feuer. Da wird nämlich die Spreu wird in das Feuer eingefügt. Ja, in ein anderes Element einfügen. Hier ist es das Feuer. Nicht das Wasser, nicht der Leib, sondern das Feuer. Und das heißt ewige Verdammnis. Also die Taufe mit Feuer, die sollen wir uns nie wünschen. Das ist wie wenn jemand sich verflucht. Gut, ich meine, diejenigen, die das tun, die tun das nicht in dieser Absicht. Aber wenn man sich jetzt überlegt, was es eigentlich bedeutet, ist man schockiert. Das ist genau das, was wir nicht beten sollen. Ja, und der Herr wird das auch nicht erhören, wenn das in Unwissenheit gebetet wird. Das ist ja uns klar. Aber nur um zu sagen, wie geht man mit der Bibel heute um? Und man nimmt einfach einen Ausdruck, Taufe mit Feuer, und das tönt ein bisschen enthusiastisch und lebendig, ja. Aber es meint etwas ganz anderes. Also, gehen wir zurück zu 1. Korinther 12, Vers 13. Und wir sehen, wie wichtig es ist, wenn wir ein Thema in der Bibel haben, dass wir zu allen Stellen hingehen und versuchen, die Stellen so zusammenzutragen. Also, wenn das nächste Mal eine Diskussion gibt über Taufe mit Heiligem Geist, dann sind wir gewappnet. Es gibt 7 Stellen. Viermal am Anfang der Evangelien, Johannes der Täufer kündigt an, Dann fünfte Stelle Apostelgeschichte 1, vor Pfingsten sagt der Herr, jetzt kommt es bald. Dann Apostelgeschichte 11, Petrus erinnert sich an die Ankündigung des Herrn. Und dann 1. Korinther 13, dort wird es am ausführlichsten erklärt. Ja, da haben wir das beieinander. Ja, so kann man sich das eben einprägen. Man kann nicht einfach so sieben Stellen einfach so auswendig lernen, sondern muss sich das irgendwie strukturieren. Ja? Am Anfang der Evangelien, Johannes der Täufer. Und dann funktioniert es, dann hat man das immer präsent. Nun wird weiter erklärt, Vers 14, das sind also ganz unterschiedliche Menschen, sind jetzt zusammengefügt worden, durch den Heiligen Geist. Aber dieser Leib ist nun eben nicht ein Glied, sondern es sind viele. Und nun, wenn der Fuß reden sagen würde, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht vom Leib. Fußnote 18 sagt, das ist das Problem des Minderwertigkeitskomplexes. Ist er deswegen nicht von dem Leib? Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leib. Ist es deswegen nicht von dem Leib? Wiederum Minderwertigkeitskomplex. Also der Herr hat ganz souverän uns in den Leib eingefügt, wie er das wollte. Das konnten wir nicht wählen. Und als Glied ist jeder Gläubige individuell platziert. Ja? Und dann haben wir gesehen, dann gibt es die unterschiedlichen Gnadengaben, die unterschiedlichen Dienste und die unterschiedlichen Wirkungen. Es ist so vielfältig. Aber Gott ist ja so, wenn wir uns mit der Tierwelt beschäftigen, auf dem Land, in der Luft, in den Meeren, diese unfassliche Vielfalt. Wenn wir uns mit Astronomie beschäftigen, diese unglaubliche Vielfalt an Planeten, an Sternen und dann an Sternensystemen. Es ist unfasslich, aber das, so ist Gott. Und das sehen wir eben, diese Vielfalt und diese Vielfarbigkeit sehen wir gerade in der Gemeinde. Also niemand soll denken, ja gut, jetzt habe ich diese Position und weil ich diesen Platz habe, dann bin ich eigentlich, gehöre ich nicht dazu. Nein, das ist Minderwertigkeitskomplex und das ist falsch. Aber es gibt auch das andere, kommt gleich, ich fahre weiter, Vers 17. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Ja, da fällt es uns auf, wie wichtig die Vielfalt ist. Also wenn ich jetzt 70 Kilogramm Auge wäre, alle würden davon springen. Das ist ein Monster! Oder 70 Kilogramm Ohrmuschel. Das ist ein Monster. Also es braucht eben gerade diese Vielfalt. Wir wollen kein Monster, sondern wir wollen das annehmen, wie Gott diese Vielfalt gemacht hat. Also zufrieden sein, dankbar sein dafür, wie Gott uns in dem Leib platziert hat. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, Vers 18, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Gott ist völlig souverän. Das können wir nicht beeinflussen. Genauso wie wir nicht beeinflussen konnten, in welchem Land wir geboren werden sollten. Ja? In welche Kultur, welche Familie, welche Eltern, das konnten wir nicht wählen. Das ist Gottes souveräner Plan und wir dürfen uns einfach darunter stellen. Da haben wir am wenigsten Probleme, oder? Wenn wir nämlich in solchen Dingen, die wir nicht beeinflussen können, rebellieren innerlich, da haben wir immer Probleme. Ja, weiter, Vers 18, habe ich gelesen, Vers 19, wenn aber alle ein Glied wären, wo wäre der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Also wir müssen bei der Vielfalt auch wiederum nicht die Einheit vergessen. Ich habe schon in Fußnote 14 geschrieben, im Zusammenhang, denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, dieser Vers betont sowohl die Bedeutung des Individuums als auch des Kollektivs. Das klingt ein bisschen philosophisch, aber ist ganz, ganz etwas Wichtiges. Die katholische Kirche hat in ihrer Lehre den Wert gelegt auf das Kollektiv. Die Kirche ist alles. Der Einzelne ist eigentlich ein Nichts. Auf den kommt es überhaupt nicht drauf an. Die Kirche, das ist die Sache. Und die Reformatoren haben gemerkt, das ist falsch. Es geht um den Einzelnen vor Gott. Man wird nicht einfach errettet, weil man zur Kirche gehört. Sondern der einzelne Mensch muss sich bekehren. Der einzelne Mensch muss glauben, ganz persönlich glauben an das vollbrachte Opfer des Herrn Jesus und wird so errettet. Und so haben die Reformatoren sehr viel Gewicht gelegt auf das Individuum, auf den einzelnen Menschen vor Gott. Und sie haben auch Wert darauf gelegt, dass jeder auch persönlich die Bibel liest. Nicht einfach die Kirche lehrt. Und der Einzelne hat gar nichts zu denken, ja? Nein, die Reformatoren haben gesagt, wir müssen die Bibel übersetzen in die Landessprachen. Und die Leute sollen beginnen, die Bibel zu studieren. Jeder Einzelne. So haben sie das Individuum betont. Das ist ganz wichtig. Aber in der Folge ist das in der Entwicklung der Reformation und dann hin zu den evangelikalen Kirchen, ist das Individuum so stark betont worden, dass man wieder das Kollektiv vergessen hat. Ja? In den meisten christlichen Gemeinden ist es heute so, da kann jeder zum Abendmahl kommen. Ja, er muss sich selber prüfen. Gut, ist auch richtig, so steht es in 1. Korinther 11. Aber man stellt bald fest, dass es gibt Leute, die können sich gar nicht selber prüfen. Oder sie tun es einfach nicht. Da lebt jemand wirklich in offener Sünde und er denkt, ja gut, aber ich denke, es ist in Ordnung so. Ich kann zum Abendmahl kommen. Und man denkt, ja gut, aber der Einzelne muss sich prüfen. Ja, aber die Gemeinde hat als Gemeinde auch eine kollektive Verantwortung und darum spricht Paulus in 1. Korinther 5 über den Ausschluss aus der Gemeinde in Fällen von ganz schwerer Sünde, wie zum Beispiel Ehebruch oder Unzucht. Da wird die Gesamtheit der Gemeinde gefordert, nicht einfach nur die Ältesten. Die ganze Gemeinde wird dort aufgerufen zum Handeln, zum Ausschluss. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und so sehen wir, das Kollektiv, die kollektive Verantwortung ist auch wichtig. Wir sind immer in der Gefahr, vom einen Extrem ins andere hinüberzufallen. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Der Kommunismus hat das Kollektiv betont. Ja, die Menschheit als solche soll sich immer weiterentwickeln, bis dann die klassenlose Gesellschaft entsteht mit Frieden und Freude und Eierkuchen. Ja? Und der Kapitalismus im Gegensatz dazu sagt, nein, nein, nein. Jeder Einzelne, freie Marktwirtschaft und jeder soll sich durch mit den Ellbögen durchschlagen. Ja? Da betont man so, dass den Einzelnen, aber die Freiheit des Einzelnen wird so betont, dass er sie ausleben kann auf Kosten der anderen. Da kann eine Mutter sagen, ich will mich selber verwirklichen und sie begeht Ehebruch verlässt die Familie und so weiter. Sie möchte persönlich sich entfalten. Ja? Aber Freiheit sucht sie auf Kosten anderer und sie macht die Kinder kaputt, den Mann und so weiter. Oder ich habe die Frau genommen, ich hätte auch keinen Mann nehmen können. Ja? Es gibt beides. Aber nur um zu sagen, wie in unserer Gesellschaft wird die Freiheit des Menschen so betont, aber auf Kosten des Kollektivs. Und so ist es wichtig, dass wir eben das biblische Vorbild für die Gemeinde festhalten. Die Individualität wird betont, das Kollektiv wird betont. Die Vielfalt und die Einheit. Ja, wir gehen weiter. Vers 21. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Fußnote 20 habe ich erklärt, das ist das Problem des Überlegenheitskomplexes. Das gibt es auch in der Gemeinde. Es gibt den Minderwertigkeitskomplex, den hatten wir zuerst, und dann den Überlegenheitskomplex, dass der eine sagt, ja, das kann nur ich, das können die anderen nicht. Und dann haben wir das Einmannsystem. Und genau das wird hier so deutlich gelehrt, das ist nicht biblisch. sondern jedes einzelne Glied soll zum Zug kommen im Dienst für Gott. Beide Probleme sind schwierig, ja? Es ist schwierig, jemanden zu überzeugen, dass Minderwertigkeitskomplex ganz falsch ist, und auch das andere ist sehr, sehr schwierig. Und dann haben wir davon gelesen, wie Gott das gewirkt hat beim menschlichen Körper, dass die Körperteile, die eigentlich eher als unanständig gelten, im Öffentlichen, die pflegen wir ganz besonders im privaten Bereich. Ja, da kann man denken an die tägliche Körperpflege, dass eben der einzelne Mensch trägt eigentlich Sorge zum ganzen Körper, und gerade auch die Bereiche des Körpers, die der Öffentlichkeit entzogen sind, die werden aber in der Intimpflege besonders berücksichtigt. Das ist das hier. Also, dass Gott es so eingerichtet hat, dass es eben Ausgleich gibt. Und das ist notwendig. Gott möchte eben, dass der Leib nicht eine in sich gespaltene Sache ist, sondern die Hände helfen den Füßen, den Schuh anziehen. Und so sind die verschiedenen Glieder des Körpers sind einander behilflich. Die Augen wiederum helfen den Händen, am richtigen Ort zuzugreifen. Zum Beispiel sehr wichtig beim Klavierspielen. Aber nicht nur dort. Also ein Glied hilft dem anderen. Auch das Gehör ist dann wieder ein Korrektiv. Und das möchte Gott, dieses Zusammenwirken. Und dass selbst da, wo gewisse denken, ja, ich bin weniger nötig, da hat Gott dafür gesorgt, dass die auch wieder ihren Ausgleich bekommen. Das Ziel ist Vers 25, damit keine Spaltungen in dem Leib seien, sondern die Glieder dieselbe Sorge füreinander haben möchten. Da wird Christentum praktiziert, wenn die Glieder eben zusammenwirken. Es geht nicht um die Selbstverwirklichung der Augen, der Hand und so weiter, sondern es geht um das Zusammenwirken. Das wird alles ganz, ganz wichtig sein für das Weitere. Ja, und dann nicht nur Sorge haben füreinander, sondern Vers 26, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Da kann man Ohrenschmerzen haben, Mittelohrenentzündung, aber dann ist der ganze Mensch in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Und so möchte es Gott, wenn ein Glied leidet, dass die anderen mitleiden. Hebräer 13 sagt, gedenket der Gefangenen als solche, die auch selbst im Leibe sind. Also wenn wir denken an diese Tausenden in Nordkorea, in den Konzentrationslagern, die zusammen 40% des Bruttoinlandproduktes erarbeiten. Und viele, viele, viele sterben in diesen Konzentrationslagern. Dass wir eben an solche denken, die auch wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein mit einem Körper, der eben schnell mal überlastet und überfordert ist. Ja, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Das ist vielleicht auch so schwierig wie das andere. Eben nicht Eifersucht, sondern sich einfach freuen über das, was Gott in anderen wirkt. Und sonst haben wir Probleme, wenn wir das nicht eben umsetzen, wie es hier steht. Und schließlich wird abgeschlossen, ihr aber seid Christi Leib und Glieder in Sonderheit. Fußnote 21 heißt, Achtung, es heißt hier nicht, ihr seid der Leib Christi, sondern ihr seid Leib Christi, ohne Artikel. Die Ortsgemeinde ist nicht der Leib Christi, sondern nur ein Teil davon. Alle Christen auf der ganzen Welt bilden zusammen den Leib Christi. Das sieht man auch in Epheser 2 und 3, wo auch über den Leib Christi gesprochen wird. Da geht es nicht um die Ortsgemeinde Ephesus, sondern alle Erlösten zusammen bilden den Leib Christi. Alle, die zu einer Zeit auf der Erde leben. Und das ist sehr wichtig. Darum heißt es eben nicht, ihr seid der Leib Christi, dann wäre es die Gemeinde in Korinth. Sondern es heißt, ihr aber seid Leib Christi oder Christi Leib. Das heißt, ihr gehört auch zu diesem Leib. Aber ihr seid nicht der Leib Christi. Wir haben doch gelesen in Vers 13, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Paulus sagt alle, da schließt er sich selbst ein und auch sein Mitautor des 1. Korintherbriefes. Das ist nämlich nach 1. Korinther 1. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder der Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Wir, also Paulus, Sosthenes und die Korinther, sind zu einem Leib getauft worden. Wichtig, Paulus war damals in Ephesus mit Sosthenes. Der gehörte nicht zur Ortsgemeinde Korinth. Und trotzdem sagt er, wir sind zu einem Leib getauft worden. Das heißt, der Leib ist überörtlich. Und das hat natürlich auch ganz praktische Konsequenzen. Als örtliche Gemeinde ist man nicht einfach für sich allein, sondern die Verbindung besteht mit dem ganzen Leib weltweit. Und darum, wenn zum Beispiel eine Gemeinde irgendein Problem hatte mit jemandem, und es kann sein, eben bis zur Gemeindezucht. Ja, wie ist es heute so? Dann geht man dort weg, oder? Und sucht eine andere Gemeinde. Und dort wird man mit offenen Armen, je nachdem, aufgenommen. Anstatt dass man bei der alten Gemeinde zurückfragt, warum ist der eigentlich weggegangen? Was hat der für Probleme gehabt dort? Weil, wenn man sich überhaupt nicht dafür interessiert, dass dort ein Problem war, dann tut man so, wie wenn das gar nicht drauf ankommt. Wir sind ja der Leib Christi am Ort, fertig, ja. Aber wenn wir die andere Gemeinde eben ernst nehmen und uns bewusst sind, dass wir als Leib Christi mit diesen Gläubigen auch verbunden sind, dann ist es unsere Sorgfaltspflicht, die ihre Seite auch ernst zu nehmen. Und es ist immer wichtig, dass man beide Seiten hört. Also ich habe das schon unglaublich erlebt. Eine Seite gehört und war ich völlig überzeugt, du hast recht. Und dann die andere Seite, da war ich auch überzeugt, du hast recht. Also es geht einem so wie diesem Rabbi, und einer kommt ein Ehemann und sagt, du, meine Frau ist so schlimm, so schrecklich. Und er sagt, du hast recht. Und dann später kommt die Frau und sagt, mein Mann ist so schlimm, so schrecklich, du hast recht. Und dann sagt die Frau vom Rabbi, aber du kannst doch nicht ihm sagen, du hast recht. Und dann sagst du ihr auch, du hast recht. Und dann sagt er, du hast recht. Ja, also, beide Seiten anhören. Aber ich will damit nur sagen, das Bewusstsein, dass der Leib Christi eben überörtlich ist, zeigt eben auch die Wichtigkeit der Verbundenheit mit den anderen Erlösten, die nicht zur Ortsgemeinde gehören. Aber das kann sich natürlich auch ganz anders ausdrücken, dass wir eben irgendwo auf einer Reise oder so Christen kennenlernen und sofort ist diese Verbundenheit da. Ja, ohne dass man die Leute lang kennt, und man merkt einfach, die lieben den Herrn, die lieben sein Wort, und sofort spürt man diese Verbundenheit, diese Einheit im Leib Christi. Ja, wir haben noch ein paar Minuten bis zur Pause. Und so gehen wir zur zweiten Liste mit 9 Gaben, Vers 28. Und Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt. Erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, verschiedene Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben etwa alle Gnadengaben der Heilungen? Reden etwa alle in Sprachen? Übersetzen etwa alle? Eifert aber um die vorzüglicheren Gnadengaben. Und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Wir sehen, diese Liste umfasst auch 9 Gaben: Apostel, Propheten, Lehrer. Von 1 bis 3 wird nummeriert. Und dann kommt Wunderkräfte, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Regierungen, verschiedene Arten von Sprachen. Und dann wird noch erwähnt in Vers 31, übersetzen etwa alle, da haben wir 9. Ja? Zum Teil überschneidet es sich mit der ersten Liste und zum Teil haben wir hier neue Gaben. Auch diese Liste ist nicht vollständig. Aber sie betont jetzt eben, wie Gott im Leib Christi nach seinem souveränen Willen eben diese Glieder eingesetzt hat, mit Gaben versehen. Erstens Apostel. In der Bibel gibt es die 12 Apostel, die der Herr Jesus eingesetzt hat mit einer ganz besonderen Autorität. Die 12 Apostel. Und er sagt in Matthäus 10, wer diese Apostel aufnimmt, nimmt ihn selber auf. Ja, das zeigt, wie der Herr also seine Autorität, seine messianische Autorität diesen 12 Aposteln übertragen hat. Später wird der Apostel Paulus auch zum Apostel berufen, direkt durch den Herrn Jesus, Apostelgeschichte 9. Der Unterschied ist der, die 12 Apostel hatten einen speziellen Auftrag an den 12 Stämmen Israels. Und der Apostel Paulus einen speziellen Auftrag an den Heiden, die zum Glauben kommen sollten. So haben diese 12 und dieser eine für Israel, für die Heiden. Und das Wort Apostel wird allerdings an gewissen Stellen auch verwendet im Sinn von Missionar. Ja? Zum Beispiel in, nur dass man hier das auch ein Beispiel hat, 2. Korinther 8, Vers 23, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Versammlungen Christi Herrlichkeit. Es geht hier im Zusammenhang um den Dienst, Geld zu übermitteln für missionarische Zwecke im Gemeindeaufbau. Und da wird von Leuten gesprochen, die sind Gesandte der Gemeinden oder der Versammlungen. Und da haben wir das Wort Apostel. Apostel der Gemeinden. Nun, Gemeinden haben die als mit einer missionarischen Aufgabe in Verbindung mit Geld abgeschickt. Aber der Apostel Paulus, der Apostel Petrus in ihren Briefen nennen sich Apostel Jesu Christi. Ja? Das ist ein ganz besonderer Titel. Apostel Jesu Christi, nicht Apostel der Gemeinden. Apostel Jesu Christi. Von ihm waren sie gesandt. Und so hat Apostel da eine besondere Bedeutung. Diese Leute, die einen direkten Auftrag vom Sohn Gottes bekommen haben zur Grundlegung der Gemeinde. Und in Epheser 2, Vers 20 heißt es, da wird die Gemeinde weltweit gesehen als ein Tempel, der wächst. Und da heißt es, Epheser 2, Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau wohl zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der Tempel in Jerusalem war ja gebaut auf das Felsfundament des Zionsberges. Dieses Felsfundament bedeutet Jesus Christus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. 1. Korinther 3, Vers 11. Aber hier steht von der Grundlage der Apostel und Propheten. Beim Tempel in Jerusalem wurden große Steinblöcke auf das Felsfundament aufgelegt im Bereich des Heiligen, gerade vor dem Felsen des Allerheiligsten. Und diese Fundamentsteine auf dem Felsen bedeuten eben die Apostel und Propheten. Und diese Apostel Jesu Christi bilden also so den Untergrund des ganzen Tempelbaus, der immer weiter wächst bis zur Entrückung, wenn der letzte Stein eingefügt wird. Und so hat Gott also die Apostel in den Grundlagenbereich der Gemeinde eingefügt, der Gemeinde weltweit und zu allen Zeiten, ja, bis zur Entrückung. Und jetzt ist eben wieder wichtig, dass wir daran denken, der Leib Christi ist nicht nur die Ortsgemeinde, sondern überörtlich. Und darum heißt es, Gott hat etliche in der Gemeinde gesetzt, erstens Apostel. Das bezieht sich noch nicht auf Korinth, sondern auf die Gemeinde weltweit. Gott hat im Leib Christi gesetzt, verschiedene Glieder, das sind die Apostel. Entsprechend der Grundlage in Epheser 2. Also wir müssen nicht denken, aha, in Korinth, die hatten auch Apostel. Und die hatten eben auch solche Leute mit gleicher Autorität wie Petrus und Paulus. Nein, absolut nicht. Es geht hier um die Gemeinde weltweit. Und diese Gaben sind der ganzen Gemeinde gegeben worden. Erstens Apostel, zweitens Propheten. Wir haben gesehen, wir sind aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Da haben wir Markus, Lukas, Jakobus, Judas. Das waren keine Apostel, aber sie hatten prophetische Autorität und darum konnten sie unter Inspiration des Geistes Gottes Bücher schreiben, die zur Bibel gehören sollten. Ja, das ist darum zweitens Propheten, drittens Lehrer. Ja, diese Apostel sind gestorben und sie hatten keine Nachfolger. Ja, nirgends im Neuen Testament haben die Apostel Nachfolger eingesetzt. Jetzt haben wir drittens Lehrer. Lehrer hat es zu allen Zeiten in der Gemeinde gegeben, durch alle Jahrhunderte hindurch. Und die Lehrer müssen das, was die Apostel und die Propheten uns im Neuen Testament niedergelegt haben, das müssen sie der Gemeinde weitergeben. Ich habe in Fußnote 22 geschrieben, die Apostel, die Zwölfe für Israel und Paulus für die Heiden. Und lese dazu Galater 2, wo das so erklärt wird, hatten keine Nachfolger. Eben, sie bilden nur das Fundament. Wenn heute Leute sagen, das Apostelamt und das Prophetenamt soll in der Endzeit wiederhergestellt werden, das ist wie, wenn man diese Fundamentsteine jetzt oben beim Dach nochmals einfügen möchte. Das ist ein Unsinn, kein Architekt macht solchen Unsinn, ja? So baut man einfach nicht. Sie hatten keine Nachfolger, die Apostel. Diese Gabe des Apostels hat aufgehört. Wir müssen daher zwischen temporären und permanenten Gaben unterscheiden. Temporär heißt für eine Zeit. Permanent bedeutet dauernd, bleibend bis zum Schluss, ja? Es gibt die Argumentation heute, wie gesagt, das kann nicht sein, dass gewisse Gaben aufgehört haben. Gott ist immer derselbe. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13, 8. Und in Malachi sagt Gott, ich, der Ewige, ändere mich nicht. Jawohl, das stimmt. Gott ändert sich nie, aber er handelt nicht immer gleich. Ja, er hat einmal gehandelt am Roten Meer. Das hat er nicht mehr wiederholt. Er hat einmal die Sonne stillstehen lassen bei Josua und nie mehr hat er auf einen Menschen gehört in solcher Sache. Steht auch dort. Und Gott hat ganz unterschiedlich gehandelt durch die verschiedenen Zeiten hindurch. Er selber war immer derselbe. Also können wir nicht ableiten, alle Gaben gibt es zu allen Zeiten, denn durch die Jahrhunderte hindurch hat es keine Apostel mehr gegeben. Außer in der katholischen Kirche. Der Papst in Rom wird betrachtet als Nachfolger von Petrus. Also dort glaubt man an die Sukzession des apostolischen Amtes bis zum Schluss. Und das ist eine Sonderlehre, die der Bibel widerspricht. Denn die Apostel haben keine Nachfolger eingesetzt. Und damit haben wir hier eine ganz wichtige Sache. Also prinzipiell ist es biblisch, dass gewisse Gaben nur für eine Zeit waren, und andere Gaben dauernd bleiben bis zur Wiederkunft Christi. Ja, an dieser Stelle machen wir Pause.